Folge 70 von HSV Meine Frau! Herzlich willkommen, Bones!
Moinsen!
Gato ist am Start!
Moin Moin!
Kai geistert hier noch durch die
auf Flure. Der Toilette.
Ah, okay, aber wir warten jetzt nicht mehr. Eben hat er noch eine E-Mail geschrieben. Ja. Wir sind hier in den Räumen von Energy und er nutzt hier, dass er mal Internet hat. Bist du dabei, Kai?
Bin dabei.
Jo, perfekt, komm ran. Moin Moin Kai, wir machen gerade die Begrüßungsrunde.
Moin! nur wenn's passt, Kai, ne?
Bin jetzt dabei.
Ich bin Stübi, eigentlich krank, aber wir können nicht ausfallen lassen heute, denn es gibt einiges zu besprechen. Nach dem 1:2 in Regensburg, ich muss sagen, ich habe noch nie erlebt, wahrscheinlich schon, aber selten erlebt, dass man so unnötig Punkte in so einer wichtigen Situation her schenkt. Also komme immer noch nicht so richtig drauf klar, obwohl es jetzt, wir sind ja mit ein bisschen Verspätung, heute ist Donnerstag, obwohl es jetzt 5 Tage her ist. Es ärgert mich immer noch sehr. Ich habe die Presse auch fast gar nicht verfolgt. Ich habe immer keinen Bock, nach Niederlagen mir die Sachen durchzulesen. Deswegen bin ich auch gar nicht so auf dem neuesten Stand. Wie ist es euch ergangen? Wie habt ihr diese Niederlage verkraftet?
Ich war auch maximal genervt beim Gucken schon. So ein Sonntag auch, den hat man sich einfach anders vorgestellt. Und ja, gegen Regensburg. Also wirklich, das ist Mittelfeld, unteres Mittelfeld, glaube ich, der zweiten Bundesliga, die nun wahrlich wirklich nicht gut ist dieses Jahr. Die alles dafür tut, dass wir, auch wenn wir scheiße spielen, aufsteigen. Und dann durch mehrere Verkettungen so zu verlieren, ist sehr beschissen. Und man kann eigentlich nur nach vorne blicken, aber rückblickend muss ich sagen, wenn da Sogger die Bude macht und Wolf sich nicht so dämlich anstellt, dann ist dieses Spiel unverlierbar. Aber naja.
Schönes Wort. Wir schauen nochmal ganz kurz auf die ja, Einzelheiten des Spiels, ohne uns da jetzt ewig noch mit aufzuhalten. Ich glaube, es wurde ja schon mehrfach durchgekaut. Aber Schlüsselszenen kann man schon sagen. Das verpasste 2-0 von Lasogga. Ich bin mal gespannt, wie ihr so die Szene beurteilt. Aus meiner Sicht ist er jetzt nicht so einfach, wie viele ihn gemacht haben, weil er von der linken Seite kommt. Und ich glaube, das ist für einen Rechtsfuß schwieriger, als wenn er von der rechten Seite kommt. Aber trotzdem natürlich von einem Stürmer, der gutes Geld verdient, kann man erwarten, dass er zumindest aufs Tor kommt. Und er hat, glaube ich, auch selbst gesagt, er hat ihn vielleicht lieber angenommen und dann den Torwart ausgeguckt und ins leere Tor geschoben. Also klar, 100%ige Torchance, aber wie habt ihr die Szene gesehen?
Also ich sehe es genau wie du. Er war jetzt nicht so einfach, weil da noch zwei Spieler inklusive Torwart noch da in den Ball sich geschmissen haben. Aber du musst, wenn du den Anspruch hast, auch in den ersten Liga eigentlich zu spielen, das muss zumindest einen Torschuss ergeben und kein Rückpass ins Tor aus.
Ich glaube, er ist so ein Typ, er macht einfach eher die Dinger, sieht man ja auch wahrscheinlich an den Toren, die er sonst jetzt in der Saison gemacht hat, diese zweiten Bälle, wo er gar nicht viel Zeit hat, die er dann so mit dem Knie noch so reindrücken kann. Und wenn er schon weiß, so eine Szene, wo Wang links geschickt wird und er fordert ja genau diesen Ball, der dann kommt zwischen Torwart und Innenverteidiger und er weiß, fuck, es funktioniert alles nach Plan und jetzt kommt es nur noch auf mich an. Ich glaube, das überfordert ihn im Kopf. Ich glaube, wenn er zu viel Zeit hat und das alles sich so aufbaut, dann ist er nicht stark, sondern er ist so ein Instinkttyp und er ist dann da, wo er sein muss und dann ist er drin und weiß gar nicht, wie es passiert ist. Eher seine Stärke als diese, sag ich jetzt mal, geplanten Dinger.
Ja, aber er ist ja schon, also er hat einen Torriecher, er hat einen guten Schuss, das sind seine beiden Stärken und das genau das war jetzt gefordert und das, genau die muss er reinmachen. Jetzt ist er nicht der Typ, der irgendwie einen austribbelt oder über die Flügel kommt und ach, und Kopfballspiel kann auch sehr gut noch. Aber
der Angriff war fast zu perfekt für
es
ihn.
Er muss einfach in meinen Augen vollspannen, raufjagen und das Ding irgendwie rechts oben reinwichsen und fertig.
Ja, mit der Innenseite.
Das ist er nicht. Er muss vollspannen oder Pike oder irgendwie sowas.
Trotzdem, klar.
Aber er kann mal einen.
Daneben. Kann passieren.
Auf jeden Fall darfst du dich, liegt es nicht, wenn man so eine Chance gegen Regensburg liegen lässt, dann darf man trotzdem nicht verlieren. Also da muss man sich 5, 6 weiterarbeiten. Ich finde, das ist der große...
Das kam ja nicht, ne?
Ja, genau. Das ist das große Ding, dass wir uns zu wenig Chancen kriegen, also im Endeffekt natürlich zu wenig Tore schießen und wir jetzt sagen, okay, wenn wir die nicht machen, dann wird es schwer, aber wir spielen nicht gegen Dortmund, wo man 1 oder 2 Chancen im Spiel hat, sondern wir spielen gegen Regensburg, da musst du 15, 20 Chancen kreieren und da musst du sagen, scheißegal, aber ich werde noch hinterher 6 Chancen kriegen und das ist das, was mir Sorgen macht, dass auch das Spiel unter Titz, dass wir da sehr, sehr, sehr wenig Chancen kriegen, geht jetzt ja so ein bisschen weiter, also man weiß gar nicht so, scheiße, wie sieht denn das jetzt in den 5 bis 10 Spieltagen aus? Momentan irgendwie ist man so in der Sackgasse.
Ja, das ist auch genau mein Ansatz. Also ich finde, klar ist die Chance von Lasogga, vergibt er die kläglich, aber Das liegt auch daran, dass man sieht, dass das kein instinktiver Torschuss war, so schnell, spontan heraus, sondern dass er wirklich auch Zeit zum Nachdenken hatte. Er hat da, glaube ich, auch genau den Gedanken gehabt, dass er entgegengesetzt der Laufrichtung des Torwarts ihn einschieben wollte. Und das ist dann meistens das,
immer da, wo er herkommt,
schief geht.
Ne?
Ja, genau. Es ist, meistens dann geht es schief, wenn du zu viel Zeit zum Nachdenken hast und es nicht mehr instinktiv machst und richtig so planst. Und bin dann aber genau bei Gato, also wir spielen ja jetzt nicht gegen Real Madrid oder wir spielen jetzt nicht gegen die beste Abwehr der Welt und spielen mit auf jeder Position besser besetzt gegen die. Da darf das nicht die Ausrede sein. Da muss es gerade geil sein, wenn du kannst ja sagen, so geil, das ist heute nicht die einzige Chance. Wir spielen uns, ich kriege heute noch meine Chancen, ich werde noch gefördert, ich mache sie noch. Und gerade in so einer Tabellensituation, jetzt auch in der Rückrunde, wo man dem Aufstieg immer näher kommt, frage ich mich, ist das überhaupt jedem Spieler bewusst in so einem Spiel oder vielleicht zu sehr bewusst, dass sie sogar verkrampfen, weil in so einem Spiel musst du doch alles geben. Du hast so eine geile Chance, dem Aufstieg näher zu kommen, bist dem Gegner überlegen. Ich meine, was gibt's denn für eine geilere Ausgangsposition? Und das peile ich halt nicht.
Ich hatte das Gefühl, gut eingestellt waren. Also sie waren ja am Anfang schon scharf, wie genau, Wolf das gerne sagt. Ne?
Um es auf den Punkt zu bringen, ich finde einfach, es kann doch nicht sein, dass wenn du dann einmal nicht das Spielglück in bestimmten Situationen wie in der Lasogga-Situation hast, kann es doch nicht sein, dass dich solche Kleinigkeiten schon aus der Bahn werfen. Und das ist mir schon öfter aufgefallen. Das ist ein langfristiges Problem. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal mal so ein Spiel dann gebogen oder also jetzt haben wir eine rote Karte, zack, Spiel ist abgeschenkt. Dann haben wir jetzt ein paar Torchancen vergeben, zack, wissen wir, okay, wir spielen uns nicht so viele Chancen. Sobald der Spielverlauf nicht einmal für uns glücklich ist, ist es eigentlich immer vorbei. Und das ist mir zu wenig in der zweiten Liga gegen solche Gegner.
Ja, kann man, glaube ich, hundertprozentig unterschreiben. Jetzt müssen wir ein bisschen in die Gründefindung gehen. Warum ja. Es halt so ist, müssen wir herausfinden. Ursachenforschung, korrekt. Ja. Also, woran liegt das, dass wir uns so wenig Chancen rausspielen? Könnt ihr da einen taktischen Ansatz finden?
Ja, ich finde schon zu wenig Überraschungsmomente. Also, es ist ja klar, dass der Gegner sich gegen den HSV hinten reinstellt und der HSV im Moment nicht so diese Schlüsselspieler hat, die das 1-gegen-1 gewinnen wie Ito. Da ist man individuell im Moment zu formschwach, seinen Gegenspieler einfach auszuspielen. Und diese Kreativität, die ist einfach, die sortiert sich zu sehr neu da gerade hinter
den Spitzen. Die Aufstellung, ne? Von Anfang an eigentlich so ja nicht schlecht fand. Also,
genau, aber Özcan ist ein super Typ, der auch diese Vorlagen gibt, aber der eben noch neu ist. Und da geht noch nicht ein Rad ins andere. Ne?
Dann Jatta, Wang war draußen. Neu drin. Wang, so. Ich fand, das Problem bei Wang im Gegensatz zu Jatta ist noch, Wang ist ja super antrittsschnell, kann ja eigentlich keiner folgen auf den ersten Meter. Er hatte ja auch diese eine Situation, wo er gelb zieht gleich am Anfang, geht da links vorbei, keine Chance für den Rechtsverteidiger von Regensburg. Dann die Situation, wo er ja noch das 2-0 vorbereitet, das 1-0 übrigens auch sein Assistpunkt, also guter Start eigentlich ins Spiel, aber danach wurde es so, dass er viele Aktionen hatte, wo er versucht zu dribbeln, den Ball verliert, was ja passieren kann, aber dann aus dem Spiel ist. Und das macht mich immer wahnsinnig. Mhm. Wenn du nach dem Dribbling den Ball verlierst, okay, aber dass du dann nicht weiterhin in der Aktion bleibst, und das macht zum Beispiel Jatta noch ein bisschen besser, der eigentlich nie den Ball verliert ohne Widerstand, sondern er ist danach zumindest noch drin, dass der Gegenspieler so ein bisschen Druck hat bei der Weiterverarbeitung oder der Einleitung des Konters. Und das ist bei Wang jetzt so eine Geschichte, wir haben ihn lange genug in Schutz genommen.
Gerade auch um seine Vertragsverlängerung. Ne? Also ist ja gerade das Gesprächsthema, da, ob er jetzt gehalten werden kann. Da ist erste Liga Voraussetzung. Ja, aber ob er jetzt sozusagen dann in Hamburg bleibt, Voraussetzung wäre da ganz klar die erste Liga. Und
gibt's überhaupt Gedankenspiele, dass der eventuell bleiben könnte?
Ja, stand heute in der Mopo, dass das sozusagen jetzt gerade aktuell verhandelt wird. Genauso wie mit Lasogga ja jetzt gerade nochmal das Gespräch gesucht wird. Und aber eine Sache nochmal konkret zu diesem, was du eben angesprochen hast. Wenn der Gegner hinten drin steht und du mit weit auch aufrückst, dann sind die Räume eng. Sprich, umso enger der Raum ist, umso größer musst du das Spielfeld machen. Sprich, du musst über die Außen kommen. Und mir biegen die HSV-Spieler schon, die Außenverteidiger biegen immer schon eng ein. Wir nutzen so gar nicht dieses Grundlinienspiel an den Außen, dass wir versuchen, auf die Grundlinie zurückzukommen und mal Flanken in den Rücken zu spielen. Und wenn wir dann mal durchkommen im 1-gegen-1, dann finde ich, sind diese Querpässe oft so sehr vogelwild reingespielt und nicht auf den Fuß gelegt. Und da fehlt mir auch so die Abstimmung zwischen Jatta, Wang, Lasogga. Wenn, dann wird er aus der Mitte gefüttert von Özcan und Holpi. Und da ist es halt sehr eng und schwer, wie ich finde.
Ich finde, wenn wir irgendwie zum Zuge kommen, dann zack, die Linie runter über Jatta oder wie auch immer. Ich finde es jetzt auch überhaupt nicht schlimm, wenn die Außenverteidiger in die Mitte ziehen, dann ziehen halt die Mittelfeldspieler nach außen, also alle Positionen sind da besetzt. Ich finde, man muss viel mehr überfallartiger und überraschender und zielstrebiger nach vorne spielen, und da wäre gerade Wang ein Spielertyp, der auf den ersten Metern mal den Ball annehmen kann, an einem Spieler vorbeigehen kann und zack, andere Spielsituation.
Da kann ihm überhaupt keiner folgen in dieser Liga.
Und das ist halt schade. Ich meine, wir haben ja die Offensive. Was ich meine, jetzt das letzte Spiel selbst mit Jatta, Wang, Holpi, Özcan, Lasogga. Ich meine, gegen Regensburg, da spielt Hans und Franz hinten. Völlig überlegen, aber da kommt viel, also da hinten raus viel zu wenig, und da muss mehr kommen. Der Einzige, der seine Leistung gebracht hat, war David Bates.
Aber tatsächlich.
Tor. Ja. Meine persönliche Meinung ist, dass für mich Lasogga einfach kein zuverlässiger Mitspieler ist. Also er ist
so eine Art. Es zieht sich durch diese Podcast-Reihe. Die ewige Kritik an Lasogga.
Ich finde, er ist eine Art Stürmer, der nicht unbedingt im Aufbauspiel der Mannschaft eingebunden ist. Er macht seine Tore aus Situationen heraus, wo der Ball entweder schon weggeschenkt ist oder einfach eigentlich gar keine Situation da ist. Aber ich sehe ihn selten, dass er im Angriffsspiel wirklich eingebunden ist, dass er irgendwie mal Bälle abstoppt oder Bälle weiterleitet. Und ich sehe ihn auch nie gute Laufwege in den Strafraum oder ähnlich einschlagen. Also für mich nimmt häufig überhaupt nicht richtig teil an diesem Offensivaufbau.
Ich weiß, was du meinst. Ich habe zwei Sachen dazu. Würdest du erstens sagen, dass seine Tore nicht mal diese Schwäche aufwiegen, die man im Zusammenspiel mit ihm hat?
Er hat gerade in der Hinrunde gegen Heidenheim hat er ja durch seinen Doppelpack gerade, glaube ich, noch ein, zwei Tore uns 6 Punkte oder so gerettet. Aber insgesamt habe ich das persönliche Gefühl, man spielt eher 10 gegen 11. Weil man hat okay. Mehr oder weniger keinen echten Stürmer dort vorne.
Aber da treffen wir doch Nerv der aktuellen Diskussion. Und zwar geht es doch so um die Zusammenstellung der Mannschaft jetzt immer mehr. Also man sieht ja jetzt gerade in den letzten Wochen werden immer mehr Sportmanager statt Trainer gefeuert. Das ist ja auch so ein ganz neuer Trend, weil die anscheinend die Mannschaft nicht richtig zusammengestellt haben.
Bitte keine Diskussion jetzt über Becker.
Nee, aber seht ihr denn, Becker hat ja die wenigsten von den Leuten, über die wir jetzt sprechen, selber geholt. Findet ihr denn, dass die Offensive so und die Mittelfeldreihe so zusammenpassen und so zusammengestellt sind, dass da ein offensives Spiel möglich ist? Weil wenn ja, dann muss es ja am Trainer liegen, und wenn nein, dann muss man ja da irgendwie das Personal auswechseln. Weil eins steht fest, wir spielen die gegnerischen Abwehrreihen jetzt nicht schwindelig, obwohl wir von der individuellen Klasse ja deutlich überlegen sind immer.
Trotzdem, ich finde immer so ein bisschen, übrigens zu Lasogga noch ein Ding, zu seiner Ehrenrettung, er köpft so krass viel hinten raus, alleine das finde ich.
Also ich finde auch, also Lasogga, wenn er trifft, ist echt, wenn er zweiten Liga trifft, da ist ja gut, scheißegal, und er defensiv spielt er auch noch gut, rettet er auch raus.
Also der wirklich, müsst ihr mal drauf achten. Wunderbar. Also es wird ja nie gesagt, jetzt köpft schon wieder Lasogga hinten raus. Es wird ja nie erwähnt, auch vom Kommentator oder so. Ihr müsst mal drauf achten, wer es ist, der rausköpft. Und das ist bei jedem zweiten Ball, er steht da wirklich immer richtig, bei jeder zweiten Standard ist es Lasogga.
Macht ein gutes Pressing und so.
Das ist auch nicht so einfach.
Läuft die stürmerische Verteidigung immer super an und so.
Also, in Lockgeschwindigkeit. Also, ja. Das finde ich jetzt auch nicht so stark. Aber diese Hinten-Rausköpf-Geschichte, also opfert sich auch auf, nur so das mal zu seiner Ehrenrettung. Und Kai, sag nochmal ganz kurz deine konkrete Frage.
Ja, wir sind überlegen, spielen uns aber nicht genug Torchancen raus. So, woran liegt das? Ist die Mannschaft vorne nicht gut genug zusammengestellt? Passen die nicht zusammen? Oder schafft es der Trainer nicht, die Leistung aus den Spielern herauszuholen?
Ich glaube, dass Regensburg.
Irgendwo muss ja die Ursache dran liegen. Ne? Ja. Es kann ja nicht sein, dass wir haben ja nicht Pech oder ist ja jetzt nicht irgendwie.
Regensburg ist nicht ganz so blind, wie wir es jetzt gemacht haben. 30 Punkte, und wir haben im Hinspiel auch schon 5-0 da verloren.
Die haben auch schon den einen oder anderen Großen da weggehauen zu Hause.
So, dann hast du da auch so einen riesen Acker, muss man auch mal sagen. Und dann gegen eine tiefstehende Mannschaft, bist die jüngste Mannschaft im Profifußball. Das mal so als kleine Verteidigung, und dass du da nicht Barca-Style die alle auseinanderspielst, finde ich legitim. Und man muss jetzt auch mal sehen, Köln zum Beispiel hat ja wirklich auch richtig viele erfahrene Erstligaspieler. Die haben, glaube ich, insgesamt 6-mal so viele Bundesligaspiele auf dem Buckel wie der HSV-Kader. Und wie die in Aue gespielt haben, ich habe es geguckt und habe gebetet, dass Aue noch irgendwie einen reinhaut. Und die hatten auch 3 riesen Chancen. Also Köln spielt noch beschissener als wir. Deswegen muss man alles mal ein bisschen...
Finde ich auch. Schießt aber deutlich mehr Tore als
also
wir.
Also ich finde... aber
also wirklich, fast doppelt so viele Tore wie wir. Also das widerlegt jetzt nichts.
Aber gestern in Aue, sag ich dir, das war
ich glaube,
fast blinder als wir in Regensburg.
Dass die Mannschaft für die zweite Liga jetzt nicht falsch zusammengestellt ist mit der Mannschaft, musst du auf jeden Fall in der zweiten Liga auf Platz 1 oder auf Platz 2 sein. Am Trainer liegt es ein wenig, würde ich sagen. Hätten wir jetzt, sage ich jetzt mal, einen Kloppo oder einen, keine Ahnung, Heinkes oder was weiß ich, dann würde ich schon sagen, dass wir da ein bisschen dynamischer und noch geiler nach vorne spielen würden. Aber so what? Ich denke, dass auch 2019 einfach ein Wang, ein, was weiß ich, ja gut, Mangala, ein...
Bin übrigens gleich wieder da, ich muss einmal kurz meine Freundin anrufen.
Ein Narei, dass sie alle halt momentan so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten spielen, auch so persönliche Krisen haben. Also,
aber das ist doch seit 5, 6 Jahren das Gleiche, dass die Spieler jetzt nicht aufblühen in Hamburg. Also klar gibt es auch mal Ausnahmen, wo Spieler aufgeblüht sind, aber es ist ja schon chronisch,
dass ja, aber worauf willst du jetzt hinaus? Also dass seit 5, 6 Jahren wir immer einen falschen Trainer hatten, dass seit 5, 6 Jahren die Mannschaft immer falsch zusammengestellt ist? Oder?
Ja, also dass sie falsch zusammengestellt ist, ich glaube, da würden jetzt viele mir recht geben, weil das ist ja, liegt ja in der Natur der Sache, wenn du ständig den Sportdirektor und den Trainer wechselst, ständig immer frische Ideen hast, das ist ja völlig klar, dass dann die Mannschaft jetzt nicht optimal zusammengestellt ist. Trotzdem kann man dann immer versuchen, das Beste aus dem, was bei einem liegt, rauszuholen. Ich glaube aber, dass der Trainer einfach, das eine sehr gute Voraussetzung wäre, dass der Trainer noch extern unterstützt wird durch weitere, durch ein Trainer-Staff-Team, durch ehemalige Spieler. Ich nenne jetzt mal einen Olic, einen Petric, die noch mit den Spielern reden. Vielleicht auch einen Barbares, der nochmal zusätzlich dem Staff sich anschließt. Also es muss ja nicht immer eine Konkurrenz im Staff sein, dass die dann versuchen, die Autorität von Wolf zu untermauern. Aber ich glaube, man würde dem HSV sehr, es würde dem HSV sehr gut tun, das Team um das Team etwas zu vergrößern, um mal den Fokus darauf zu legen, die Leistung aus den Spielern rauszuholen. Denn das ist etwas, was seit vielen Jahren halt nicht funktioniert.
Team um das Team vergrößern, ich bin übrigens wieder da. Ja. Meinst du, bist jetzt auch Modell Kehl, Modell genau. Ehemaliger Spieler mit Steigeruch näher an der Mannschaft dran?
Die Frage ist, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, bevor wir das, den Pfad weiter verfolgen. Du meintest, mehr aus dem Team rausholen, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass dieser Kader vom Leistungsvermögen einfach nicht besser Fußball spielen kann. Das muss man ja auch mal vielleicht mal in den Raum werfen, dass einfach Leute auch an ihre sportliche Grenze kommen. Dass da halt nicht immer kein Trainer, kein Sportmanager der Welt irgendwas machen kann und die auch noch so viel fördern kann. Die können einfach fußballerisch nicht mehr am Ball als das, was sie da die letzten 2 Jahre, 3 Jahre bieten.
Ja, aber jeder ist ja besser als der Gegner, also als derjenige auf der gegnerischen Position. Wir sind ja auf, wenn wir gegen Regensburg spielen, ist jeder besser als der Gegenspieler. Und das da muss ja schon, also nicht viel besser, vielleicht auf gleicher Augenhöhe manchmal, aber irgendwie müssen wir ja schon gewinnen. Natürlich sind das jetzt keine riesen Abstände, aber unterm Strich, ich meine, wir sind ja auch Zweiter. Also ich meine, so what? Es ist ja alles im Plan. Ja. Und dass man mal verliert, ist ja völlig klar. Wir hätten noch besser sein können, wir hätten genauso gut auch noch schlechter sein können. Ich finde es so völlig in Ordnung und mit Luft nach oben.
Ich würde auch sagen, also diese Grundsatzdiskussion nach einer Niederlage immer schwierig. Trotzdem klar, Rückrundentabelle Platz 12 und so. Aber ich will noch einmal, Kai, von dir ganz kurz hören. Also findest du noch, dass diese eine Position irgendwie noch gefüllt werden muss? Weil es kommt jetzt dieser Mupfel als Sportdirektor. Oder heißt er Mupfel? Oder habe ich das
Mutzel, nur im Kopf? Mutzel. Und dann Spohr ist jetzt ja auch als Ersatz. Spohr ist ja als Ersatz für dann auch unter anderem für Bernhard Peters und so weiter da. Und
Moment, das müssen wir, also nicht, dass wir jetzt irgendwelche Fake News in die Welt setzen. Also Sport ist ja Kaderplaner und bleibt auch Kaderplaner.
Ja.
Was hat das mit Peters zu tun?
Naja, Peters hat sich ja auch ein bisschen eingemischt und seine Empfehlung abgegeben.
Peters war ja Jugendkoordinator.
Ja, klar, das war ja hauptberuflich, aber er war ja schon sehr involviert. Also gut, man kann jetzt sagen, er besetzt jetzt nicht aktiv eine Position. Mutzel ist das dann, glaube ich, eher der noch unterstützend da wirkt, oder? Muss, also,
naja, der ist ab 1.
Ich glaube,
April,
die werden sich alle untereinander April, austauschen.
Ja, das fungiere ich aus. Aber der ist ab 1. April ja Sportdirektor. Peters war Jugendkoordinator und im Moment gibt es eben auf der Position des Jugendkoordinators nicht so richtig jemanden. Und die Frage ist ja, ob dann irgendwann zu viele Köche den Brei verderben. Aber Becker hat ja gesagt, er will möglichst die Wahrscheinlichkeit möglichst hochhalten, dass richtige Entscheidungen getroffen werden können. Und deswegen holt er den aus Hoffenheim Mutzel. Mutzel, wirklich sicher? Ja, ne?
Ja,
Mutzel. Er will eben auch so einen Gegenpart haben, genau. jemanden, den er vertraut, weil er den auch schon länger kennt.
Genau, so. Und es ist einfach so, wie der HSV war ja eher zu knapp besetzt, so von der sportlichen Kompetenz in den hohen Positionen, so. Und jetzt ist der HSV, finde ich, immer noch trotzdem zu knapp besetzt, weil ich finde einfach, dass es sich immer auszahlt, wenn der Staff nochmal noch mehr Möglichkeiten hat, mit den Spielern zu reden. Ein Trainer, das ist jetzt gar kein Vorwurf an Wolf, die Trainer davor haben es ja auch nicht geschafft, das Optimum aus den Spielern rauszuholen, weil das vielleicht für einen Trainer einfach überfordernd ist in dem Umfeld Hamburg mit so einem großen Kader. Mit
ja,
so
warte mal, aber er ist ja nicht der einzige Trainer. Zwei Co-Trainer, Leichtathletiktrainer, irgendwie, keine Ahnung, Ernährungstrainer oder so. Also er ist ja schon, du kannst nochmal einen speziellen Angriffstrainer haben oder so, aber die Frage ist, was machen die Co-Trainer dann irgendwann und was macht er selber? Also wenn du zu dritt schon mal nur für die Mannschaft zuständig bist.
Du bist ja auch für das Umfeld zuständig. Also die Frage ist ja auch, wie viele Interviews gibst du? Du musst ja auch auf die Pressekonferenzen, du musst ja Trainingsvorbereitung, du musst ja vielleicht auch mal optimalerweise dich mit deinen Scouts austauschen. Also es ist ja nicht nur eine Trainingseinheit leiten und aufs Spiel vorbereiten, sondern es kommen ja noch ganz viele Faktoren dazu, die du zu tun hast. Und da glaube ich, dass das in den letzten Jahren, das ist kein Vorwurf an Wolf, sondern ein grundsätzliches Problem war einfach, dass der Fokus bei einigen Spielern nicht eng genug war und dementsprechend diese Spieler dann auch nicht sich gut genug betreut gefühlt haben, beziehungsweise auch nicht gut genug gepusht und gefördert wurden. Und das kannst du in meinen Augen gewährleisten, wenn du sozusagen nochmal ehemalige, altverdiente, ich finde jetzt, ein Olic hat das bei Kroatien schon bewiesen, dass er da sehr gute Arbeit geleistet hat, unterstützend zum Trainer. Was Besseres kann sich ein Trainer ja gar nicht wünschen, als dass sozusagen die Spieler ständig Feedback bekommen.
So. Ja, wenn es passt, okay, aber das hat für mich fast mehr mit so teambildender Maßnahme und Stimmung und wir sind ein Verein und sowas zu tun. Der gibt vielleicht nochmal einen oder anderen Tipp, aber er ist ja eher dann so das Bindeglied so zwischen Mannschaft und irgendwie den Trainern und irgendwas dazwischen, so halber Psychologe.
Ist jetzt gerade so der Trend, ne? In der Bundesliga Kiel jetzt in Dortmund, dann in Wolfsburg Marcel Schäfer und witzigerweise sind diese beiden Teams dann auch überdurchschnittlich erfolgreich. Wer werden einer, der das beim HSV noch ganz gut ausfüllen könnte?
Also Sergej Barbares, ja. Ist ein geiler Typ.
Ja, auch schon gedacht.
Olic ist, glaube ich, auch wäre auch geil. Also,
Petritsch.
Petritsch, oh, ja, glaube ich. Die werden Astrein, Van der Vaart, glaube ich, zu.
Ja,
zu mediengeil.
Ja, auch. Der ist dann selbst so Teil einer bestimmten Gruppe oder so.
Aber also, da finde ich es scheiße, wie zum Beispiel der HSV die alten Spieler behandelt. Die finden nicht statt. Also, es ist nicht so. Ja. Jeder, der vom HSV weg ist, sagt nicht mehr, ja, ich war mal HSVer und das war mal so und wird mal eingeladen und man trifft sich irgendwie einmal im Jahr. Und wenn du es bei Bayern siehst, da, die haben alle immer das rote Jackett an, irgendwie am 34. Spieltag und applaudieren sich gegenseitig und
Lise Razou, Sanjol.
Genau, so ist mir, ist bei mir so eine große Bayern-Familie und bei HSV ist kein Spieler irgendwie in der Familie. Und jetzt hat man es letztens wieder auch irgendwie versäumt. Ich meine, Diekmeyer 8 Jahre da, war jetzt kein Lise Razou irgendwie und war jetzt auch nicht immer Leistungsträger, aber er war trotzdem 8 Jahre beim HSV und sehr treu und wurde da auch irgendwie dann vom Hof gejagt. Also hat das Angebot nicht angenommen, aber jetzt auch irgendwie keinen Kontakt mehr richtig und ist ein bisschen schwierig.
Man kann es zumindest besser spielen. Ja. Gegenbeispiel ist jetzt so Cardoso, der seit Jahren durchgeschleppt wird als Mittel- bis unterdurchschnittlicher Trainer, immer noch einen Individualtrainer-Vertrag hat und in der Öffentlichkeit permanent, also auch hanebüchene Statements abgibt, sowas wie Fiete Arp soll jetzt schon im Sommer am besten zu Bayern wechseln, während er beim HSV ja noch unter Vertrag ist. Also wird auch von Sky oder wurde von Sky, glaube ich, schon mal eingeladen zu so einer Halbzeitshow. Also ich weiß gar nicht, was mit dem irgendwie los ist. Also so ein paar Leute halten sich schon zusammen, aber eigentlich spielen sie es nicht so gut mit ehemaligen Spielern. Nee. Gucken wir nach vorne. Und sparen uns dann jetzt an der Stelle, würde ich sagen, nochmal die Geschichte mit Wolf, weil man könnte jetzt nochmal auf Wolf gehen und sagen, er hat es ein bisschen vercoacht mit der Auswechslung von Mangala.
Das hat er also definitiv.
Ne? Er hat es ja eingeräumt.
Von daher. Hat er auch zugegeben, insofern Fehler und passiert halt, würde ich jetzt auch mal sagen, so genau wie ein Spieler irgendwie einen Fehler machen kann, hat er gedacht, dass Mangala es noch länger auf dem Platz hält. Dann gibt es eben, ich glaube auch nicht, dass Mangala jetzt ein taktisches Foul gezogen hätte, so blöd ist er nicht, aber kann immer passieren, Handspiel muss man auch nicht geben, Schiri auch zweifelhaft, aber auch das ist eigentlich keine Ausrede.
Nur eine kurze Info dazu, Sakai wird ihn wahrscheinlich jetzt ersetzen, überraschend, ne, auf der 6.
Gucken wir auch, also gleich gucken wir nochmal aufs nächste Spiel. Das andere ist nur noch, Leo Lacroix hat für mich also jegliche Berechtigung verspielt, noch eine Spielminute auf dem Platz zu stehen. Das gefährdet permanent alles. Der bringt kein Ergebnis nach Hause, sondern der verschlimmert alles. Jetzt schon nach Union, wo er auch das späte 2-2 verschuldet hat, kommt er wieder rein. Und ich weiß auch, in unserer Gruppe schrieb noch einer, damit wechselt er die Niederlage ein. Und 20 Sekunden später tatsächlich, Lacroix rückt raus aus dieser nicht eingespielten Fünferkette. Van Drongelen hebt schon die Arme und fragt, was machst du da? Und dann zack, Pass, Tor.
Ja, davor, ich meine, es war eine eingespielte Viererkette, kommt ein Fünfer dazu, ist vielleicht ein Mann mehr, der es irgendwie verdichten soll in der Mitte, aber irgendwie ist die ganze Ordnung dann weg. Und sein einziger Grund war echt, die Mitte sauber zu halten und dann zack, zwei Tore durch die Mitte.
Also aber das Gefühl, da verlässt sich dann, wenn einer zu viel, verlässt sich jeder auf den anderen und die Balance ist raus. Also die Geschichte, lieber Hannes Wolf, bitte jetzt lassen auch diese, wir spielen das Ergebnis nach Hause mit Mauern und Janjicic rein und kopfballstarke Leute. Das hat ja jetzt so häufig nicht funktioniert. Oder man trainiert es, aber das macht er, glaube ich, nicht.
Nee, also von daher. Wenn ich nicht auf dem Rathausplatz stehe, dann ist er schuld.
Da, an der Stelle vercoacht, aber passiert. Und jetzt schauen wir aufs nächste Spiel. Was kann man da besser machen? Kai, erste Sache, hast du schon angesprochen, Sakai auf der 6. Da zucken wahrscheinlich schon viele zusammen.
Unter der Rubrik, was kann man besser machen? Sakai auf der 6. Was müssen wir aus der Not heraus machen vielleicht? Gut,
also zu der Sperrthematik noch ganz kurz. Mangala jetzt, Bones, korrigier mich, wenn es falsch ist, Mangala jetzt für ein Spiel gesperrt mit Gelb-Rot. Hat aber noch 4 Gelbe auf dem Buckel. Genau. Das heißt, bei der nächsten regulären Gelben ist er nochmal ein Spiel raus.
Genau, dann hat er die 5. Gelbe.
Und Janjicic, weil, glaube ich, der DFB eingesehen hat, dass es keine rote Karte war, da kann man wieder Schiri Zweier nochmal ein herzliches Dankeschön schicken. Nur ein Spiel Sperre trotz roter Karte, auch unüblich.
Ja, eigentlich hast du bei einer roten, glattroten mindestens 2, aber das war ja eigentlich gar nichts. Also kein klares Foul und wie gesagt, der DFB hat entschieden und
damit fehlen die 6er. Ja. Sakai wurde jetzt auf der 6 getestet, hat er glaube ich auch schon mal gespielt. Wie seht ihr das?
Also Jung, es wäre schön, wenn Jung fit werden würde und er auf der 6 spielen würde, das würde ich mir wünschen. Ansonsten hoffe ich, dass er da keinen Schaden anrichtet. Mhm. Und keine Zauberbälle versucht zu spielen und defensiv einfach irgendwie seine Ausrichtung hat, dann wird man sehen. Also ich gehe jetzt nicht mit einem super Gefühl ins Spiel rein und sage jetzt auch endlich, aber es ist so ein bisschen, was soll man machen?
Ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Er wirkt auf mich rechts hinten. Er hat einige gute Spiele gemacht, aber grundsätzlich immer derbe überfordert und hektisch und sowas auf einer Position, wo du eigentlich das Spiel mit aufbauen, gestalten und auch ein bisschen den Gegner abbremsen sollst, kann ich mir beim besten Willen jetzt noch nicht vorstellen. Aber vielleicht überrascht er
die. Wäre sehr ärgerlich, wenn jetzt diese Niederlage in Regensburg noch eine mit sich ziehen würde durch diese roten Karten. Ne? Ja. Ich finde, einmal auswärts verlieren ist ärgerlich, aber kann passieren. Aber richtig ärgerlich wäre, wenn du jetzt deswegen gegen Fürth so ein vermeintlich einfaches Heimspiel auch noch irgendwie herschenkst, das wäre schon beschissen. Also ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass da noch einer neben Sakai dann spielt.
Zumal jetzt auch, also aufgrund dieser recht schlechten Rückrunde bisher, die Verfolgermannschaften mittlerweile auch trotz aller Unentschieden und Niederlagen in Schlagdistanz mittlerweile geraten sind. Am Freitag kann jetzt schon Union Berlin auf den 2. Platz vorrücken, wenn sie in Kiel gewinnen, dann ist der HSV auf dem Relegationsplatz. Und dann bist du automatisch wieder in dieser Verfolgersituation, in die du eigentlich nicht mal reinrutschen
wolltest. Ja, wollen wir nicht vom Schlimmsten ausgehen, sondern mal lieber eine Aufstellung uns ausdenken für Fürth. Also, Narei wurde dann stattdessen als Rechtsverteidiger getestet. Das finde ich ist auch eine solide Variante. Und links natürlich Santos, den ich mir wiederum übrigens gerne in der Mitte gewünscht hätte. Aber bei besten Spieler immer in die Mitte,
finde ich auch, sagt man immer.
Aber scheint keine Idee gewesen zu sein.
Mutig, befreit im Kopf.
Wagnumann ist ja noch verletzt. Santos hätte ersetzen können, aber er will seine Karrierechance einfach nicht ergreifen und verletzt sich.
Wagnumann verweigert. Ja, deswegen, also gut, dann Santos hast du hinten links in der Mitte.
Drongelen und Bates werden gesetzt sein, oder?
Bates auch festgespielt jetzt, stark. Habe ich gar nicht kommen sehen, aber es ist absolutes Form hoch, muss man ja auch mal positiv herausheben. So, und dann 6, Sakai, klar, Hand ist wieder da, wird auch spielen und da muss ja dann einer raus. Holtby oder Özcan ist für mich dann Özcan.
Ja, denke ich auch. Holtby hat besonders im Heimspiel ganz gut gespielt.
Ja.
Ich bin jetzt kein riesen Holtby-Fan, aber er macht es ja momentan sehr gut und die Kapitänsbinde zwischenzeitlich hat ihn auch beflügelt. Dann wäre es sehr unverständlich, glaube ich, wenn du ihn rausnehmen würdest.
Ja, und du hast ja dann mit Hand, hast du dann ja schon einen ganz guten Techniker drin, der so ein bisschen ähnlich spielt wie Özcan. Und Holtby dann ruhig auch nochmal sagen, guck nach hinten, da hinten ist Sakai. Und
ich mag da.
Richtig. So, und dann gucken wir auf die Flügel. ne, dadurch, dass das Narei jetzt hinten rechts spielt, ergibt sich ja eine offene Position. Also glaubt ihr wieder an Wang und Jatta oder kriegt mal einer eine Pause? War jetzt ja viel, also die haben acht, neun Tage Pause.
Also ich glaube schon, dass Jatta spielt und wer wäre die Alternative für Wang? Ito?
Ne, also Ito und Arp, finde ich, sind so nochmal Kandidaten.
Haben sich jetzt nicht aufgedrängt. Wang hat jetzt auch nicht überzeugt. Aber
hat aber einen Assist, ne? Und eigentlich zwei Assists, also irgendwie.
Ja, ich würd die beiden wieder spielen lassen.
Ja. Geht ihr d'accord? Oder würdet ihr da was ändern?
Ich finde Jatta sehr stabil. Also der macht seinen Job da auf rechts ganz gut. Verliert hinten raus, je länger das Spiel dauert, ein wenig die Nerven. Aber grundsätzlich ist das hat sich gut in das Team eingespielt.
Finde ich auch am Anfang, um da auch mal Speed auf den Außen zu haben mit Jatta und Wang, bist du da, glaube ich, um offensiv die Geschichte anzugehen, was du ja musst, als Tabellenzweiter gegen den 10. zu Hause, mit den beiden gut aufgestellt.
Ich fände so Arp statt Wang mal ganz charmant, weil ich irgendwie das Gefühl habe, Arp schuldet uns was. Oder, ne, also ich, vielleicht falsch ausgedrückt, aber er ist einfach dran und die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, ist einfach höher, wenn er spielt. Und dann würde ich halt ihn gerne mal auf links sehen, mit dieser Möglichkeit nach innen zu ziehen und aus der zweiten Reihe mal was zu machen oder mal einen durchzustecken. Ich glaube, er steht auch gerne mit Lasogga auf dem Platz. Fänd ich geil, aber muss man mal schauen. Trotzdem, wie gesagt, ich glaube, er ist irgendwie fällig. Und Lasogga im Heimspiel, klar, musst du dann auch aufstellen.
Ja, wäre okay, wenn du Wang dann in der 60. bringen könntest auch. Finde ich jetzt, also der gibt ja auch nochmal 30 Minuten Vollgas und sehr guten Schwung rein und ist noch effektiver, wenn der Gegenspieler müde ist.
Ich glaube, Arp braucht halt so Ballkontakte einfach. Ne? Und wenn er nur vorne drin steht gegen eine defensive Mannschaft, ist wieder undankbar. Er
braucht einfach ein Tor.
Vielleicht ist es auch einfach, wenn du mal zu Hause 2-0 führst und dann Arp wirklich ein bisschen befreit, der auch mal ausspielen kannst, weil der kam jetzt wieder in der 83. wenn du hinten liegst mit 10 Mann. Das sind so Situationen. Was willst du da als Spieler, als Stürmer vorne noch erreichen? Das ist so auch ungünstig für ihn. Da kannst du dich nicht zeigen. Hast vielleicht 3 Ballkontakte in 7 Minuten. Das, also einfach mal eine Situation schaffen, in der er auch einfach jetzt ohne Druck aufspielen muss, wenn du schon 2-0 führst in der 70. oder so.
Ja, naja, wir werden sehen, ne?
Gut, aber die Mannschaft stellt sich dann ja doch quasi von selbst auf, ne?
Ja. Mangels Alternativen.
Hinten raus, Kai, noch deine Lieblingsposition. Wie heißt noch dein Spieler aus der zweiten, den du immer gerne nennst? Jonas David.
Nee, ich lasse es heute, weil die Mannschaft stellt sich tatsächlich von alleine auf. Ja. Die waren ja jetzt auch nicht mal auf der Bank beim letzten Spiel. Also insofern, da schnuppert gerade kein junger Spieler an der Startelf.
Was erwartet uns denn gegen Fürth? Was ist das so für eine Truppe bei uns, so von der Tabellensituation und wie sind die momentan in Form?
Eigentlich kann
nicht,
man das...
Nicht so schlecht, ne?
Geht. Also die hatten bisher eine miserable Runde gespielt, hatten vor 4 Spieltagen oder 3 Spieltagen den Trainer gewechselt und haben sich, glaube ich, jetzt mit 2 Siegen aus den letzten 3 Spielen wieder ein bisschen gefangen.
Verdammt.
Der berühmte Trainereffekt und der Code.
Ja, die spielen unentschieden letzten Spieltag gegen Heidenheim.
Davor.
Und davor spielen sie, glaube ich, relativ starkes Unentschieden gegen Kiel, auswärts 2-2.
So, und der Trainer hat auch schon gesagt von Fürth, dass auf jeden Fall eine Überraschung möglich ist im Volkspark. Also die gehen jetzt nicht daher, kommen jetzt nicht her und sagen, oh, mal gucken, dass wir ihn nicht auf den Deckel kriegen. Die rechnen sich schon was aus am Montag. Also ja. Die haben auf jeden Fall Selbstvertrauen getankt mit dem Trainerwechsel.
Ist gut, dann stellen sie sich vielleicht nicht ganz hinten
rein.
Genau,
dann kannst du ein bisschen mal die Räume nutzen.
Wenn das sogar wie man sich das immer so schnell, so schön vorstellt.
Ja, so schnell geht's.
Also Montagabend, mal wieder ein Montagsspiel, Mann!
20:30, ja.
Oh, das nervt, ne?
Da hast du auch nochmal aufgerufen, bitte keine Minuskulisse, weil bisher nur 33.000 Karten verkauft und beim letzten Spiel, Montagsspiel war es auch nur mit 36.000 Zuschauern gefüllt. Man bittet doch die Leute, bitte wieder gemäht zu ihrem HSV zu kommen. Man kann also, auch verstehen, am Montagabend.
Kann doch alles nicht wahr sein. 12 Montagsspiele habe ich gelesen, 6 davon vom HSV, 3 von Köln. Warum? Ja. Weil alle nur den HSV gucken wollen. Ja. Und die anderen 3 sind aufgeteilt zwischen irgendwelchen Blinden. Also das ist doch wirklich, ich finde, das ist ein absoluter Skandal. Ist einfach unfair. Und es ist auch, es ist immer ein Nachteil, als Letzter dran zu sein.
Du musst immer nachziehen.
Ja, und vor allem, wenn es so viele an der Spitze gibt, einer wird schon irgendwie gewinnen und Druck ausüben. Also es ist permanent beschissen und wir haben noch richtig viele Montagsspiele. Dazu noch dieser finanzielle Verlust. 1 Million habe ich gelesen, umgerechnet. Ne? 1 Million, glaube ich, Einnahmeverlust durch diese Geschichte.
Kriegst du nicht Kohle wegen Fernsehen Montagabend?
Ja, aber die fehlen noch 20.000 Zuschauer. ja. die im Schnitt 50 Euro zahlen.
Naja, und das verstehe ich auch. Montagabend sich dahin zu setzen, wenn du keine Dauercard hast, komm jetzt, zum Glück haben wir eine. Was übrigens auch gut ist fürs letzte Spiel nämlich, auch ein Riesenthema gewesen diese Woche. Die Karten gegen Duisburg, letztes Saisonspiel, wer weiß, vielleicht geht es um alles, 84 Euro gegen den aktuell Tabellenletzten.
Die billigste Kategorie, ne?
Ja, aber es wäre ja mal eine Chance gewesen für den HSV, ich sag mal, was zurückzugeben, um mal zu sagen, super, dass ihr uns durch die zweite Liga tragt und wir ändern da nichts. Ja, und dann 84 Euro ist so ein bisschen Schlag ins Gesicht, glaube ich, für viele Fans, die da gerne dabei gewesen wären.
Irgendwer muss ja den Shampoos bezahlen für die Leute da oben, ne? Wenn sie aufsteigen.
Korrekt. Aber vielleicht ist da ja schon alles durch.
Scheiß DFB.
Ja.
Fußball Mafia raus, DFB. Hoffmann raus.
Ja, bis wir...
Stopp, Gacek, wie geht's eigentlich Hoffmann? Das haben wir doch ganz vergessen, das Thema. Wie ist deine Meinung aktuell? Ist fair, weil ist jetzt kein absolutes Hoch gerade. Mhm. Deswegen kurze Zwischenfeedback
immer noch
dazu.
Hoffmann raus.
Am Ende der Saison fragen wir wieder.
Ich säge immer noch.
Also, an seinem Stuhl.
Ja, ich säge sehr, sehr hart an seinem Stuhl. Aber ja, momentan ist er ein bisschen ruhiger.
Hat er die Position jetzt besetzt, deiner Meinung nach? Ganz gut besetzt mit Mutzel und Spohr? Oder?
Kann ich schwer sagen, weil, also gut, Spohr wird jetzt einfach nicht befördert. Der kriegt jetzt einen vor die Nase gesetzt. Wenn der gut ist, was man natürlich nicht weiß, dann würde ich sagen, wunderbar. Aber das wird sich halt der zeigen. Also kann man jetzt schwierig, also schwerwiegende Personalentscheidung und Fehler hat er jetzt, finde ich, nicht mehr gemacht.
Ich würde auch sagen, solange wir die Namen noch nicht mal richtig aussprechen können, sollten wir die Klappe halten. Ne?
Hoffmann hat übrigens diese Woche dazu aufgerufen, bitte nicht in die alte HSV-Mentalität zu verfallen, weil man bisher so schlecht gestartet ist, sondern Ruhe zu bewahren und die Jungs arbeiten lassen, die da auf dem Platz stehen.
Okay, alles klar, dann bleiben wir in der neuen HSV-Mentalität. Und lass uns überraschen, hören uns... Vielleicht Dienstag, höchstwahrscheinlich Dienstag nach dem Spiel. Und vielleicht ist dann ja wieder alles gut.
Genau.
Und die Angriffsmaschine rollt. Ja. Vielleicht ja mal mehr als zwei Tore, das wäre auch mal.
Oder Handicap.
Zwei reichen.
So eine Handicap-Wette.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Achso, und jetzt, Bones, dein Einsatz noch. Wer bis hierhin wirklich gehört hat, erstmal Chapeau. Und
echt Chapeau heute.
Sag nochmal kurz was zu Spotify und Co. Wir brauchen da noch Abonnenten, ne, bei Spotify.
Ja, Abonnenten nicht, aber die Leute gerade in diesen mobilen Endgeräten, die meisten kennen ja, sind mit Soundcloud ja nicht...
Mach's einfach, Junge!
Mit Soundcloud so vertraut für jeden, der gerne uns zuhört. Wir sind auf Spotify, könnt uns abonnieren und da könnt ihr euch alle Folgen seit 2017 nochmal reinhauen.
Nicht könnt, sollt. Jeder, der bis hierhin gehört hat, soll uns bitte bei Spotify abonnieren, damit wir da höher gelistet werden. Und wir sind nämlich klickgeil.
Ja, und wir sind ein interaktiver Podcast. Also falls ihr auch nochmal eine Meinung habt... gerne
auf Instagram
oder geile News für uns habt, gerne schickt sie uns über Instagram.
Trainingseindrücke. Sowas
oder so Sprachnachrichten.
Ja.
Wir haben keine Nummer, ne?
Wer hat das geilste Insiderwissen von euch allen? Gibt es uns.
Aber man kann bei Instagram Sprachnachrichten schicken.
Stimmt. Ja. Wirklich, sobald ihr uns eine Sprachnachricht, hiermit hoch und heilig versprochen, sobald ihr uns eine Sprachnachricht bei Instagram schickt mit einer Einschätzung von euch zu jedem Thema, ihr seid in der nächsten Folge zu 100% vertreten. Also wir sind gespannt, was kommt. Und alle Profis werden dann nächste Folge checken und sonst werdet ihr merken...
Wir haben weltweit ein paar Fans, ne?
Wir haben niemanden, der uns...
Doch, wir haben jetzt zum Beispiel in L.A. und so hören uns ein paar. HSV-Fans.
Kais will der These.
In L.A.
In Hollywood.
Grüße nach L.A.
Ja. Ciao. HSV.